Ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht. Heute feiern wir ja auch den Palmsonntag und das Thema ist auch der Grund oder mit ein Grund, warum Jesus diese ganze Passion, die wir jetzt wieder miterleben und darüber nachdenken, auf sich genommen hat. Das Thema heißt, ich hoffe, man sieht das schon bald, das Thema heißt ehrenvollste Berufung. Und bei den Pastoren ist manchmal die Gefahr, vor allem wenn sie älter sind wie ich, meine Frau sagt mir manchmal das kritisch, du rennst den Zuhörern manchmal ein bisschen voraus, du bist ein bisschen zu schnell. Wir machen das manchmal bei gewissen Themen, wir sind so voll, wir haben uns tagelang damit beschäftigt, wir rennen voraus. Und deshalb, dass mir das heute nicht passiert, möchte ich gerne zuerst diese zwei Worte, ehrenvollste Berufung, an euch zurückgeben. Denkt doch einen Moment darüber nach, was ist wohl die schönste oder die wertvollste Berufung, die du in deinem Leben erfahren hast. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit. Nochmals die Frage, was ist die schönste und wertvollste Beförderung, die du in deinem Leben erlebt hast? Ich sehe, bei einem beginnt es zu rattern, die einen strahlen ein bisschen, die anderen sind ganz ernst. Wenn ich euch anschaue, was kommt euch da alles in den Sinn? Seid ihr soweit? Darf ich euch mitnehmen, was mir in den Sinn gekommen ist? Interessiert es euch? Zum Beispiel der Moment, wo wir vor Jahren in einem Gottesdienst, feierlichen Gottesdienst, der Monika und ich einander das Ja-Wort gegeben haben. Vor mehr als 30 Jahren. Da ist mir mit einmal bewusst geworden, oh, jetzt bin ich ja ein Ehemann oder zum Ehemann befördert worden. Was ich da angestellt habe, habe ich damals noch nicht begriffen. Jemand hat einmal gesagt, erst wenn man 20 Jahre verheiratet ist, weiß man eigentlich, was man angestellt hat am Hochzeitstag. Ich glaube, das stimmt. Und trotzdem, eine Beförderung, ich bin jetzt Ehemann. Oder mir ist in den Sinn gekommen, wie ich unsere Kinder zum ersten Mal in den Arm nehmen durfte. Alle unsere 5 Kinder, die sind ja im letzten Jahrtausend geboren und damals war es noch so, dass die Frauen die Kinder geboren haben und die Väter, die Männer durften sie dann betteln. Ich mag mich noch gut erinnern, die Elian, die war noch ganz so schmierig, ist mir fast ausgeschlüpft. Und die Hebamme gesagt, passen Sie auf, Herr Welz. Und dann habe ich sie gebadet und dann habe ich gedacht, wow, befördert als Vater. Habe ich damals noch nicht gecheckt, was es wirklich bedeutet, Vater zu sein. So langsam eine Ahnung bekam ich dann, als sie Teenager wurde, die Eliane, was das mit dem Vatersein auf sich hat. Kennt ihr das? Soll ich euch noch eine Geschichte erzählen? Eine besondere Beförderung war auch, als ich zum Pastor berufen wurde eine spezielle Geschichte. Ich habe nämlich bisher in der Schokoladenfabrik gearbeitet, Vollzeit. Und plötzlich bekamen wir, waren jung verheiratet, war in unserem Verband so, hat der Vorsitzende des ganzen Verbandes uns an einem Abend angerufen, nachts Nacht. Ich weiß, wir haben noch gesungen und Monika hat mit Gitarre begleitet. Und dann ist er dran und sagt, könnt ihr kommen um diesen Tag, um diese Zeit nach Winterthur, so ein Oberstübchen? Dann hat er noch gesagt, nicht warum, er hat gesagt, die Monika muss unbedingt dabei sein und der Vizevorsitzende des ganzen Verbandes wäre auch noch dabei. Wir gingen dann an diesen verabredeten Ort und die haben nicht lange gefackelt, die haben gesagt, wir möchten dich als Pastor ab sofort 100% anstellen. Wann kannst du anfangen? Und ich habe dann gesagt, ja, hallo, ich habe ja keine theologische Ausbildung, was muss ich dann da machen, wie geht das? Und ich sehe das heute noch, die haben nur gönnerhaft gelacht und gesagt, ja, da kommst du dann schon rein. Das ging ja heute nicht mehr ohne theologische Ausbilder. Hochzeiten, Beerdigungen, Kinderlager, was alles dazu gehört. Und dann bin ich zurück in die Firma gegangen, habe meiner Chefin gesagt, ich werde jetzt Pastor, ich werde kündigen. Und dann hat sie mir gratuliert und gesagt, da wirst du ganz bestimmt sehr viel mehr verdienen. Ich habe jetzt die Lohnabrechnung nicht mehr, die erste, aber ich glaube, der Lohn ging eher nach unten als nach oben. Und später, und nachher höre ich dann auf, weil euch kommen jetzt auch viele Beförderungsgeschichten, kam der Leiter, ich habe in Lind und Sprüngli gearbeitet, im Stammhaus in Kilchberg, da gibt es ja 500 Leute, die dort arbeiten. Und der Betriebsleiter, schon ein gesetzter Mann, kam dann mal zu mir ins Büro und hat gesagt, Herr Welz, Sie haben jetzt so eine soziale Richtung, wollen Sie einschlagen? Und wissen Sie, ich wünsche Ihnen nichts Schlechtes, aber ich kenne noch mehr so Leute wie Sie, die haben so einen sozialen Tick, also einen gewissen Idealismus heraus. Aber wissen Sie, ich wünsche Ihnen gar nichts Schlechtes, aber manchmal wird man auch enttäuscht, wenn man auf dieser sozialen Höhenflug ist, gibt es eine Bauchlandung. Ich wünsche Ihnen aber nichts Schlechtes. Aber im Fall Sie dann enttäuscht werden in Ihrem sozialen Engagement, Pastor hat er das soziales Engagement gleichgesetzt, dann melden Sie sich doch wieder bei mir. So, jetzt genug Geschichten. Ihr habt auch, euch ist bestimmt auch einiges in den Sinn gekommen von schönen Beförderungen. Aber, und jetzt komme ich zum Thema, ich glaube, es gibt noch eine höhere Beförderung. Es gibt noch eine ehrenvollere Berufung als alles das, was uns in den Sinn gekommen ist. Und das Geniale ist, zu dieser höheren, noch ehrenvolleren Berufung sind wir alle berufen. Im Alten Testament wie im Neuen Testament wird das mehrfach ausgesprochen. Und was ich spannend finde dabei, dass zum Teil im Alten wie im Neuen Testament die gleichen Formulierungen dazu gebraucht werden. Wir können nicht auf alle Texte eingehen, ich möchte mit euch jetzt nur einen Text herausgreifen, jetzt aus dem Alten Testament, aus dieser Geschichte, wo das Volk Israel in der Wüste war. Ihr seht es vorne eingeblendet, ihr könnt es auch selber nachlesen in eurer Bibel, da heißt es in 2. Mose 19, ab Vers 3, Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Und der Herr rief ihm vom Berg aus, richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr mir aus allen Völkern in besonderer Weise mein Eigentum sein. Mir gehört die ganze Welt. Ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Mose ging dann zurück, rief die 7 Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel antwortete gemeinsam, wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Welche Berufung leuchtet jetzt aus diesem Text heraus? Man kann es eigentlich mit zwei Worten zusammenfassen. Und ich glaube, es ist die ehrenvollste Berufung, die es gibt, nämlich die Berufung, seid heilig. Oder wie es hier im Text heißt, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Wow, ich glaube, das ist wirklich die ehrenvollste Berufung, die es überhaupt gibt. Und auch im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief, wird das fast mit den gleichen Worten auch ausgesprochen und auch an anderen Stellen. Die ehrenvollste Berufung, die es gibt. Und wenn ich jetzt an die Reihen schaue, niemand haut es von den Sitzen. Was ist auch los? Bin ich falsch? Oder? Ja, ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Vielleicht nicht nur Glücksgefühle, diese Berufung, seid heilig. Vielleicht ein gewisses Unbehagen. Du sagst vielleicht, ja, aber dazu fühle ich mich doch unfähig. Seid heilig, Das ist doch eine Überforderung. Ich kenne das auch. Und manche sagen, also ich bleibe lieber ein armer Sünder, als in diese Berufung zu gehen. Man bleibt da ein bisschen lieber auf Distanz, man ist dann irgendwo auf der sicheren Seite. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir diesen Text einmal ein bisschen im Zusammenhang beachten, wie er eingebettet ist. Und das wollen wir zusammen tun. Und ich hoffe und glaube, wenn wir das tun, das lässt dann Freude aufkommen, das lässt auch Sympathie aufkommen, das lässt Motivation aufkommen zu dieser Berufung, seid heilig. Ich habe zwei Motivationen gefunden, vielleicht gibt es ja noch mehr in diesem Text dazu. Die erste Motivation, und das ist das so, das ermutigt mich immer wieder, weil ich das ja auch kenne. Ich bin ja überfordert mit diesem Seid heilig. Aber die erste Motivation, ihr seht es auch schon eingeblendet, bei Gott steht hier, und nicht nur hier, aber hier steht es auch, der Indikativ vor dem Imperativ. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, bei Gott steht das zuerst, was er uns schenkt, bevor er dann seine Aufträge oder seine Berufungen oder seine Ansprüche anmeldet. Das ist faszinierend. Schon hier im Alten Testament steht zuerst der Zuspruch. Und zwar hier ganz konkret in Form des Bundes, mit dem Gott sein Volk schon damals beschenkt hat. Wir haben es gelesen, Vers 5. Ihr seid, sagt er zu diesem israelitischen, zu diesem Israel, diesem halsstarrigen Volk, zu diesem schwierigen Volk, sagt er, ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Und das hat er festgebunden, diesen Zuspruch, eben an seinen Bund. Und dieser Bund, den Gott mit dem Menschen gemacht hat, war schon im Alten Testament eigentlich ein Bund zwischen zwei ganz ungleichen Partnern. Und das ist auch im Neuen Testament genau gleich, mit dem neuen Bund. Eigentlich passen wir, schwache Menschen, niemals zu diesem dreimal heiligen Gott. Niemals. Wir sagen manchmal als Christen so schnell, ja, ja, wir sind im Bund und Jesus ist unser Freund und so weiter. Aber eigentlich passen wir von unserer Herkunft niemals zu so einem heiligen Gott. Und deshalb ist sein Bund, schon im Alten Testament war es so und jetzt im Neuen Testament noch viel mehr im neuen Bund, war und ist mit einem Opfer verbunden, mit einem Sühneopfer. Da musste Blut fließen. Um diese Trennung, um das Unpassende von uns kleinen Menschlein mit dem heiligen, sündigen Menschlein, mit dem heiligen, lebendigen Gott zu verbinden, diese Trennung aufzuheben. Und genau das feiern wir ja wieder in den nächsten Tagen. Ich freue mich darauf. Erinnert werden, wie Jesus, der reine Sohn Gottes, sein Leben geopfert hat und uns die Möglichkeit eröffnet hat, damit wir eintreten können in diesen gewaltigen Bund. Es ist kein Vertrag. Bund, mehr. Und Gottes Seite unauflösbar. Er hat alles gegeben, damit wir in diesen Bund eintreten können, dass wir drin sein können, drin bleiben können in diesem Bund. Das ist die erste Motivation. Zu diesem Auftrag, ehrenvollen Berufung, seid heilig. Gott hat uns mit seinem Bund, mit dieser Sicherheit des Bundes beschenkt. Und jetzt kommt noch eine zweite Motivation, das habe ich erst jetzt, wo ich mich mit dem Text beschäftige, zum ersten Mal ist mir das aufgegangen, zum Glück muss man ab und zu mal predigen, damit einem solche Dinge aufgehen. Ich habe es mal so formuliert, Gott selber hat uns in oder zu seinem, diesem Bund buchstäblich hineingetragen. Vers 4, ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler seine Jungen trägt. Das heißt, der Bund Gottes, mit dem er uns beschenkt hat, dieser Bund ist immer auch mit einer Vorgeschichte verbunden. Und eigentlich ist auch diese Vorgeschichte immer ein Geschenk. Immer ein Geschenk. Im Text sehen wir, Gott hat Israel aus Ägypten herausgeholt, aus diesem leidvollen, aus diesem zermürbenden Sklavendienst, aus dieser unsäglichen Hoffnungslosigkeit und hat sie dann, wir haben sie hier gelesen, buchstäblich zum Berg Gottes getragen, um ihm da seinen Bund anzubieten. Und in ähnlicher Weise geht es ja auch noch heute im neuen Bund. Jesus ruft sich aus allen Nationen und Sprachen, aus allen sozialen Schichten, aus allem Versagen heraus, aus aller Gottlosigkeit, aus allen verschiedenen Hintergründen, ein Volk zu seinem besonderen Eigentum. Und wir dürfen heute Morgen auch ein Teil dieses besonderen Volkes sein. Ist das nicht schön? Das fasziniert mich immer wieder an Gemeinde. So verschieden, auch in Thun, in unserer Gemeinde. Wir sind so verschieden. Wir sagen manchmal, wenn wir nach Hause kommen, nach dem Gottesdienst, bis wir alle Leute, wir kennen immer noch nicht alle Leute, sind mehr als 400, die heißt den Gottesdienst besuchen, wir wieder jemanden besser kennenlernen. Was sind wir für eine bunte Gesellschaft, die Gott zusammengerufen hat, zu seinem besonderen Eigentum, zu dieser Ekklesia herausgerufen eben, zu seiner Gemeinde. Und bei uns allen ist das mit irgendeiner Geschichte verbunden. Das wäre jetzt spannend, wenn jeder nach vorne kommen würde, seine Vorgeschichte, nur die Vorgeschichte zu erzählen. Und hier ist es so beschrieben, Gott vergleicht sich in Bezug jetzt auf Israel wie ein Adler, der seine, was macht ein Adler, bevor er seine Jungen trägt? Ich denke, das wisst ihr. Er schmeißt sie aus dem Nest mal raus. Das ist sehr unangenehm. Das gibt bei diesen jungen Adlern wahrscheinlich eine Paniksituation. Erst dann trägt er sie. Zuerst werden die aus dem Nest rausgeschmissen. Und dann fängt der Vater Adler, und so macht es Gott, bevor sie ganz abstürzen, sie meinen, sie stürzen ab, dann fliegt er darunter mit seinen starken Armen und trägt sie dann und hat auch uns hinzugetragen, hineingetragen in seinen Bund. Und Gott macht es auch so mit uns. Er muss uns manchmal aus unserem Nest herausschmeißen, darf ich es mal so sagen. Aus unserer Selbstgefälligkeit, aus unserer Gottferne. Uns ist oft nicht anders zu helfen. Deshalb hat Gott auch in unserem Leben oft uns herausgeschmissen und aus diesem Nest, damit wir bereit werden, in seinen Bund einzutreten. Ich habe einen lieben Freund, der hat mir kürzlich gesagt, es ist eigentlich schon verrückt. Ich musste mit meiner Firma pleite gehen, damit ich Jesus kennengelernt habe. Ich mag mich gut erinnern an den Moment, wo er sein Leben Jesus übergeben hat. Er hat mir am Anfang gesagt, wenn es mir nicht so dreckig gehen würde, würde ich nie hier sitzen. Und heute sagt er, zum Glück habe ich Konkurs gemacht. Es war schmerzhaft, dieses Rausschmeißen Gottes aus dem Nest. Er musste sein Haus verkaufen. Es war sehr unangenehm. Er hat viele Freunde verloren. Und heute sagt, zum Glück hat Gott mich aus dem Nest der Gottferne herausgeschmissen. Ich hätte Jesus sonst nicht gefunden. Oder kürzlich habe ich mich unterhalten mit einer 80-jährigen Frau in unserer Gemeinde. Sie hat mir erzählt, sie war jahrelang in der Gastronomie tätig. Und sie hat mir gesagt, Gott hat 60 Jahre Geduld gehabt, bis ich endlich seinen Bund gefunden habe. 60 Jahre. Aber er hat mich mit Geduld schon in diesen 60 Jahren getragen. Nicht erst seit ich gläubig bin, in den 20 Jahren, sondern schon vorher. Geduldig hat er mich getragen, bis dorthin. Und sie hat mir erzählt, wie sie das festmacht. Sie hat gesagt, ich habe einen Konfirmandenvers bekommen mit 16. Dort steht drauf im Bibelvers, also im Johannesbrief, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich konnte doch nichts anfangen mit dem. Aber ich habe den Vers nicht weggeschmissen, sondern immer in eine Schublade verstaut. Und sie ist dann mehrmals umgezogen Und beim Umziehen, wir ziehen jetzt auch wieder um, also wir bleiben in Thun, aber in eine andere Wohnung, da schaut man, was kann man wegwerfen. Und da kam die Schublade, oh, da habe ich ja noch einen Konfirmand, ich lese den nochmals, kann nichts anfangen, aber vielleicht hat der mal noch Bedeutung, ich zügle den wieder. Und wieder in die nächste Schublade. Und so ging das immer mehrmals, Umzug, wieder kommt der Vers in die Hand, soll ich den jetzt wegschmeißen? Nein, nein, vielleicht hat der noch eine Bedeutung, ich nehme den mit und in die nächste Schublade rein. Bis sie 60 war. Und so hat sie gesagt, Gott hat mich getragen, eigentlich auch auf Aderflügel, bis in diesen Bund. Die zweite Motivation für diesen Auftrag. Seid heilig. Ich glaube, bei euch ist es auch so in meinem Leben. Augustin hat einmal gesprochen von der vorlaufenden Gnade. Hast du auch erlebt? Ich auch, ich wäre nicht da. Vorlaufende Gnade. Gott hat auch mich, Gott hat auch dich in seinen Bund buchstäblich hineingetragen. Aber jetzt wollen wir weiterfahren mit der Wirksamkeit des Bundes Gottes, tritt jetzt gleichzeitig eben auch diese ehrenvollste Berufung in Kraft, seid heilig. Oder wie es hier steht, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Was heißt das? Tönt so obertheologisch. Jetzt versuchen ganz einfach zu erklären. Im Alten Testament, im Tempel, gab es ja verschiedenste Töpfe und auch Gefäße. Und die waren aus Gold. Was waren das für Töpfe? Man sagte denen, sie waren geheiligte Gefäße. Das heißt, diese Gefäße waren ausschließlich dazu bestimmt für den Gottesdienst im Tempel. Also man könnte auch genau übersetzen, sie waren ausgesonderte Gefäße, allein bestimmt für den Gottesdienst im Tempel. Mit anderen Worten, man hätte sie auch nach Hause nehmen können, vielleicht als einen Nachttopf gebrauchen. Hätte sicher gewisse darunter gehabt, das hätte gepasst auf meinen Hintern. Oder man hätte sie mitnehmen können, um zu Hause Spiegeleier zu braten. Und da waren sicher auch Gefäße, da hätte man sogar ein Schweizer Fondue machen können. Aber wenn das passiert wäre, hätten wir oder wären diese Gefäße entheiligt worden. Das ist immer noch ein bisschen kompliziert. Wir haben keinen Zugang mehr zum Tempel. Ich versuche das mit einem anderen Bild anschaulich zu machen. Ich habe da zwei Gefäße mitgebracht aus unserer Haushaltung, gehören zu den ehrenvollsten Gefäßen, die wir haben in unserer Haushaltung. Ob ihr es glaubt oder nicht. Für was ist ein solches Gefäß bestimmt? Weil es so ehrenvoll ist, ihr könnt nach Hause kommen und es nachprüfen, haben wir es nicht auf der Toilette gelagert unter der Kloschüssel. Glaubt ihr mir das? Ja, das sind ehrenvolle Gefäße. Wo haben wir die aufbewahrt? Obwohl wir nicht so Weintrinker sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem, wir haben die aufbewahrt im Wohnzimmer, in einer Vitrine, der schönsten Vitrine, die wir haben. Die hat noch Glas und man kann nachts sogar noch das Licht anmachen, dass man diese Gläser sieht. Was ist die Berufung dieser Gläser? Wozu sind die gemacht? Für was? Ich hole auch schon noch aus der Reserve. Sind die dafür gemacht? Das habe ich aus der Gemeinde, das ist die Gießkanne da von unseren Büros, die wir haben in der Gemeinde. Sind die dazu gemacht? Ja, ich glaube, einigen Weintrinkern, die sagen, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja skandalös. Das ist ja ein Missbrauch von Weingläsern, solche Kloake da reinzutun. Darf ich mal fragen, hat das jemand schon mal gemacht von euch, was ich jetzt gemacht habe? Derart entheiligt Weingläser. Also die Weinlieb, ich kenne Weinliebhaber, die sagen, es gibt nicht so etwas. Das darf man nicht. Ich bin nicht so ein Weinkenner, deshalb ich kann das noch ein bisschen lockerer machen, aber einige von euch, die da spezialisieren, die sagen, nein, das darf ja nicht wahr sein. Und oft machen wir es mit unserem Leben so. Für was sind diese Gläser bestimmt? Den habe ich nicht selber, den habe ich bekommen vom letzten Besuch, wo wir waren, bei jemand in der Gemeinde, habe ich gesagt, kannst du mir diese gleich mit nach Hause geben, ich kann die brauchen. So, oh, ja, okay. Also ich weiß den Marke nicht, ich glaube spanischer Edelwein, ich verstehe nicht so viel davon. Aber jetzt müsst ihr mal schauen. Jetzt kommt die Heiligung dieser Gläser. Oh. Ich schütte jetzt mehr rein, man darf nur ganz wenig, hat mir jemand einmal gesagt, aber ich verstehe nicht. Jemand hat mir auch gesagt, es wäre das falsche Glas, puh, keine Ahnung. Aber unser Leben ist auch dazu bestimmt. Um das geht es bei diesem Auftrag, seid heilig. Ich gehöre mit meinem Leben, ich gehöre mit meinem Körper, ganz Jesus, ganz Gott. Und ich will meinen Alltag auf ihn ausrichten, damit er mein Leben füllen kann mit seinem besten Wein. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Wir hatten kürzlich in der Gemeinde einen Mann aus der islamischen Welt, der hat 15 Verfahren, gerichtliche Verfahren am Hals. 15. Und er hat gesagt, zweimal hat er es betont, wahrscheinlich war es ihm so wichtig, ich habe es verstanden und ich habe es auch schon gesungen in den Liedern, hat gesagt, wenn du dein Leben auf Jesus ausrichtest, dann legt er sein Herz in dein Herz hinein. Und dann werden seine Wünsche meine Wünsche, dann wird sein Wille mein Wille und wird gefüllt von seinem guten Wein. Und das Schöne ist, wir müssen nicht den Beruf wechseln, wir müssen nicht Theologie studieren, müssen kein Griechisch und auch kein Hebräisch studieren, sondern wir können bleiben in unserem Beruf, wo wir sind. Ich habe ein Beispiel dazu mitgenommen, das mir wieder neu in den Sinn gekommen ist. Ihr kennt alle auch das Schuhhaus Deichmann. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, ich habe keine Provision. Aber da ist eine Geschichte, es ist eine gläubige Familie aus Deutschland, seit vielen Generationen. Es gibt ein tolles Buch über diese Geschichte. Das hat mich unglaublich fasziniert, dass ich das gelesen habe. Da sagt einer dieser Deichmann, ich glaube, es ist der zweite in der Reihe, der Vater hat es gegründet hier, wer abgebildet ist. Er sagt, am Ende meines Lebens wird Gott mich nicht fragen, wie viele Schuhe ich verkauft habe. Ja, natürlich, das ist ja das Geschäft, deshalb machen wir das ja. Aber am Ende vom Leben wird er wissen wollen, ob ich und wie ich als wahrer Christ gelebt habe. Das heißt mit anderen Worten, ob ich mein Gefäß mit dem Wein Gottes beim Schuheverkaufen gefüllt habe. Ich habe in dem Buch gelesen, die haben Richtlinien drin in der Geschäftsphilosophie, fairer Umgang nicht nur mit den Kunden, sondern auch mit den Produzenten im fernen Osten. Keine Kinderarbeit, keine Hungerlöhne, sondern angemessene Löhne. In diesem Buch erzählt er auch, als Chef will ich das Leben fördern, nicht den Tod, den Mord. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, bei den Deichmann-Angestellten, die Verkäuferinnen, wenn sie schwanger wurden oder werden, das weiß ich jetzt nicht, bekommen sie vom Chef von der Firma eine Spezialprämie, weil der Chef das fördern will. Das Leben hat mich tief bewegt. Und trotzdem führender Schuhmarke. In Deutschland, in der Schweiz, ich kenne die genauen Zahlen nicht. Mit anderen Worten, du hast eine viel höhere Berufung, als dich vom Dreckwasser dieser Welt füllen zu lassen. Und es einmal gesagt hat, den Gülleschluch anzuhängen an dein Lebensgefäß. In Thun gibt es einen großen Jugendgottesdienst und ich schätze den Leiter sehr. Ich habe mal mit ihm gesprochen, er hat gesagt, meine Motivation ist, den jungen Leuten zu sagen, ihr müsst euer Gefäß, euer kostbares Leben noch mit diesem Stink- und Dreckwasser füllen lassen, wie das Millionen von Jugendlichen tun. Sondern meine Botschaft ist, Gott hat einen einzigen Plan für dein Leben mit seinem Wein zu füllen. Er will dein Leben für seine Ziele brauchen. Gibt es eine bessere Lebensberufung als das? Das gibt nichts, was das übertrifft. Gott will uns kleine, uns fehlerhafte Menschen füllen mit seinem Wein, mit seinen Zielen füllen. Seid heilig. So tönt es auch im Neuen Testament. Ich habe nur einen Vers jetzt mitgenommen. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Nicht ein Leben, das von der Sünde beschmutzt ist. Und trotzdem möchte ich hier noch einen Moment hier stehen bleiben. Wie kennst du das auch? Aber heilig leben, das kann doch niemand. Heilig sein oder seid heilig, das ist doch eine Überforderung. Stimmt das? Ich möchte das auch mit einem ganz einfachen Bild versuchen zu veranschaulichen. Ich muss jetzt aber schnell einen Rollentausch machen. Das ist der Matthias. Ich bin jetzt der da, dieser Handschuh. Ich habe ihn angeschrieben, dass man mich nicht verwechselt mit dem Handschuh. Und ich bin für einen Moment der Heiland. Also nur im Bild, gell? Sonst nicht, ja nicht. Also, und jetzt sage ich zu dem Matthias, zu diesem Handschuh Matthias, ist auch ein Bild, der Handschuh Matthias, sage ich, sei heilig, indem du deine Hand nach rechts biegst. Sei heilig. Jesus sagt uns das ja ganz verschieden, ganz lieb, dann manchmal auch wieder ganz ernst. Sei heilig. Was macht der Handschuh Matthias, der Handschuh Matthias? Sei heilig. Deine Hand nach rechts. Kein Wank. Warum? Ich probiere es noch einmal. Jesus sagt es ja mehrmals. Boah, Gottes, manchmal ernst, manchmal ganz lieb. Sei heilig. Heb deine Hand hoch. Was macht der Handschuh, der Händchen, darf ich das Dialekt sagen, der Händchen, Matthias? Keinen Wank, warum? Weil er eben nur ein Händchen ist. So einfach ist es. Muss ich drum stellen auf Schriftsprache. Und der entscheidende Punkt, nein, ich komme vorher noch eine Geschichte, ich möchte das noch ein bisschen deutlich machen, weil mir das so viel begegnet, auch in meinem langjährigen Dienst. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Ist ein bisschen eine gefährliche Geschichte, aber ich mache es jetzt. Muss ein bisschen ausholen. Ich durfte dann später Theologie studieren. Wir hatten aber schon alle Kinder. Und an diesem theologischen Seminar hatten wir mehrere Dozenten und einer, ich sage jetzt keine Namen, das war mein Lieblingsdozent. Und ich habe gemerkt, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Studenten. Warum war da unser Lieblingsdozent, der war... Der hatte immer so Tiefgang, wenn er lehrte. Der war so authentisch. Der war bescheiden, so ein kleiner Mann. Und vor allem, der hatte Vollmacht. Ich habe kaum jemanden kennengelernt, der so viel Vollmacht hat. Mir kam es immer vor im Unterricht, wie beim Samuel heißt es ja, es fiel kein Wort auf die Erde. Ich bin manchmal in der Pause nach vorne gestürmt und habe gesagt, sag mir nochmals, hast du vorhin gesagt, ich will das auf, ich habe es nicht mitbekommen. Da sagt er zu mir, ich habe es schon wieder vergessen. Das war so vollmächtig. Und jetzt erzähle ich die Geschichte. Eines Morgens haben wir wir haben bei ihm Seelsorge gehabt und da war das Thema Sexualethik. Also genau dieser Vers, vielleicht kannst du ihn nochmals, oder ist er? Ah ja, ist eingeblendet. Gott hat uns berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Da steht nämlich im Zusammenhang im 1. Thessaloniker 4 von Sexualethik. Und die Bibel sehr klar über Sexualethik spricht. Und er hat das auch gemacht. Und dann gab es Aufstand unter den Studenten. Ich mag mich noch gut erinnern. Das ging los. Sie haben gesagt, da verlangt Gott einfach zu viel von uns. Und das kann gar niemand einhalten. Und das ist eine völlige Überforderung, vor allem für uns junge Menschen. Und so hat das getönt. Da war richtig Aufstand unter den Studenten. Und ich habe dann beobachtet, was macht jetzt der Lieblingsdozent? Der hat lange gewartet, bis dieser Sturm, gut, man hat sich da ein bisschen aufgehetzt, wie das unter Studenten ist, bis sie alle fertig waren. Und nachher hat er ganz ruhig reagiert. Da hat er gesagt, wisst ihr, was mir jetzt in den Sinn kommt, wenn ich euch so zuhöre? Mir kommt das in den Sinn, als Paulus zum ersten Mal nach Ephesus kam. Da heißt es nämlich, da fand er Jünger. Da hat er nicht gesagt, super, ihr seid auch fromm. Sondern hat eine Frage gestellt und diese Frage ist mir jetzt in den Sinn gekommen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und dann hat er gesagt, sinngemäß, wenn ich euch höre, wie das so tönt, wenn ich euch sprechen höre, dann tönt es so wie Menschen, die den Heiligen Geist gar nicht haben. Dann tönt es wie Menschen, die gar nicht wiedergeboren sind. Boah, absolute Stille in diesem Raum. Es waren angehende Pastoren und Missionare. Absolute Stille. Das vergesse ich nie mehr. Habe ich in der Seelsorge auch schon angewandt, diese Frage. Da macht man sich nicht immer so beliebt. als Pastor. Aber der entscheidende Punkt ist, solange der Heilige Geist nicht in meinem Leben, in meinem Handschuh ist, sind alle Appelle, heilig zu leben, eine glatte Überforderung. Aber wenn dann Jesus selber durch den Heiligen Geist in den Handschuh Matthias hineinkommt, da kann Jesus sagen, Matthias, lebe heilig, mach deine Hand jetzt nach rechts, was macht sie? Nach rechts. Dann kann Jesus sagen, Matthias, heb deine Hand, sei heilig und heb deine Hand nach oben. Was macht sie? Sie macht es. Und sie ist gar nicht so furchtbar schwer. Warum? Weil Jesus das ja in mir wirkt. Kapito? Einige denken, ja, schön, Theorie, Sonntagmorgen-Theorie. Ja, wie sieht das in der Praxis aus? Ja, das ist wirklich die Frage. Aber habt ihr es verstanden? Es ist ein einfaches Prinzip, aber es ist eigentlich, ich glaube, das wichtigste Prinzip, dass wir dieses Christus in uns Prinzip verstanden haben. Da hört dieses Krampfen auf. Ich muss und ich muss noch mehr leisten und sei heilig, ich muss mich noch mehr zusammennehmen. Sondern er will es durch mich wirken. Aber jetzt zur Praxis, und so komme ich auch zum Schluss jetzt. Zwei Impulse, die mir geholfen haben und mir heute immer wieder helfen. Der erste Impuls, Teamwork. Ich zitiere dazu Hans-Peter Reuer, der hat das mal schön gesagt. In Christus zu sein bedeutet, oder das heißt, wenn Jesus in meinem Handschuh drin ist, das bedeutet, als Team mit ihm zusammenarbeiten und zu leben. Und jedes Mal, wenn es darum geht, Gottes Gebote zu erfüllen, und jedes Mal, wenn ich sage, ich kann das jetzt nicht, ich bin zu schwach oder ich bin zu wenig sauber in dieser Situation, dann ist Jesus drin in mir und sagt ganz, sag ich mal so, ein bisschen einfach, ganz locker und sagt, ja, warum? Na und? Wenn es du nicht kannst, ich kann's. Ich kann's und ich will es tun. Lass mir Raum, berufe mich auf dich. Oder wenn mir im Oberstübli, wenn ich bombardiert werde mit schlechten Gedanken. Kennt ihr das auch? Meine Frau arbeitet jetzt in meinem alten Heim und da ist unser Traupastor, auch unter den Senioren, er ist im hohen Alter. Für uns ist das ein vorbildlicher Mann, bis ins Lebensalter. Predigt und Leben eine Linie. Ich bewundere den. Ich war einen ganzen Nachmittag bei ihm. Da hat er mir unter anderem gesagt, Matthias, weißt du was? Du glaubst es nicht, ich bin jetzt so ein alter Mann, so erfahren, aber mir kommen noch so dumme Dinge in den Sinn. Unglaublich. Kennst du das auch? Und du denkst, ich bin nicht fähig, das zu stoppen. Und Jesus sagt in dir, na und? Du kannst es nicht. Aber ich bin fähig, das zu stoppen. Berufe mich auf dich. Ich habe mich kürzlich fürchterlich aufgeregt. Und kennt ihr das auch, wenn man sich so fürchterlich aufregt, dann wird es gefährlich, auch bei den Pastoren. Wow. Dann lässt man Dinge zum Mund raus, wo man sagt, hätte es besser nicht gesagt. Ich weiß noch gut, es war in der Gemeinde ganz fromm. Einer meiner Kollegen hat mich kurz beleidigt, also ich habe es so empfunden, er wahrscheinlich nicht. Und ich lief zurück im Gang. Ich habe gemerkt, ach du, jetzt wird es gefährlich. Und habe gesagt, Jesus, jetzt müssen wir im Team arbeiten, sonst kommt es nicht gut. Das ist das erste Teamwork in der Praxis. Und das zweite heißt, ohne Kampf gibt es kein Sieg. Das ist vielleicht nicht nur eine gute Nachricht. Wir möchten gerne immer nur Sieg haben ohne Kampf. Ihr nicht? Aber ich muss euch enttäuschen, das gibt es erst im Himmel. Das ist vielleicht das, was uns manchmal auch Mühe macht, auch mir im Christenleben, dass es immer wieder so umkämpft ist. Und manchmal sind es ja die gleichen Dinge, die umkämpft sind. Das heißt, heilig leben ist kein Automatismus. Das spüren wir alle und erleben wir immer wieder. Und deshalb sagt der Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und da sind wir immer wieder neu herausgefordert, das einzuüben, das zu trainieren. Gerade wenn alle meine Gefühle sich gegen Gottes Willen erheben, wenn alle meine inneren Gefühle sich gegen Gottes Gebote aufstehen oder mir dummes Zeug in den Sinn kommt und ich sage, ich kann jetzt nicht Gottes Willen tun, ich bin nicht fähig, Gottes Willen tun. Oder manchmal sagen wir vielleicht auch als Christen, ich will gar nicht in dieser Situation Gottes Willen tun. Oder manchmal sagen wir sogar, ich habe keine Lust, jetzt Gottes Willen zu tun. Was machen wir dann? Da kommt mir meine Mutter in den Sinn. Ich komme aus einer großen Familie. Meine Mutter war eine gute Organisatorin. Sie hat gesagt, ich habe so viele Kräfte und ich habe euch Kinder, Familie und noch Geschäftshaushalt. Ich muss meine Kräfte einteilen, deshalb nach dem Mittagessen, wir hatten einen riesigen Tisch, wo wir saßen zum Mittag, nachher hat sie gesagt, du machst das und du machst das und du machst das und du machst das und sie selber ist dann nachher Mittagsschläfchen. Hat nicht jemand in der Einleitung erzählt vom Langweiligsein? Oh, wir dürfen nie sagen, unserer Mutter, mir ist langweilig. Wisst ihr, was passiert ist? Die hat uns immer Arbeit gegeben. Wir haben schnell aufgehört damit. Das mochte sie nicht hören. Mir ist langweilig. Und manchmal habe ich der Mutti gesagt, so haben wir gesagt, Mutti ist schon lange gestorben. Mutti, ich habe so keine Lust, das jetzt zu tun. Und Mutti hat ganz fröhlich gesagt, das ist überhaupt kein Problem, dass du keine Lust hast im Moment. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du machst es einfach trotzdem. Das war immer dasselbe. Und für mich ist es ein geistliches Bild. Ja, auch ich als Christ habe manchmal keine Lust, Gottes Willen zu tun. Wir hatten heute Morgen Riesentrebels. Wir wollten abfahren und das Auto ging nicht. Oh, war das ein Theater? Da gingen wir zum Ehepaar im Block und die waren völlig überfordert, dass ich sie um ihren Mercedes fragte. Wir sind jetzt mit dem hingefahren, Monika hat die Tasche liegen lassen, wir haben das Handy nicht mehr gefunden, wo wir alles einprogrammiert haben. War das ein Stress? Jesus, muss das sein? Hab keine Lust, deinen Willen jetzt zu tun. Wir haben es geschafft, haben gedacht, ist das richtig? Wohnen wir dahin, da durch die Dörfer da oben durch? Kommen wir da irgendwo in Basel raus oder was? Ach, wir hatten wirklich keine Lust, bald keine Lust mehr nach Aarau, bis ich hier war. Hatte ich wieder Lust. Kennt ihr das? Wir dürfen uns darauf berufen, Jesus, gegen deine momentanen Gefühle. Ich berufe mich darauf. Du bist in mir. Ich berufe mich auf deinen Sieg, den du am Kreuz vollbracht hast. Ich berufe mich auf deine Liebe, die du durch den Heiligen Geist ausgegossen hast, auch wenn ich jetzt nicht fühle. Ich berufe mich auf deine Kraft, mit der du den Sohn, deinen Sohn, Jesus, aus den Toten auferweckt hast. Und mit derselben Kraft wohnst du in mir. Ich spüre gar nichts, aber ich berufe mich darauf. Ich nehme das in Anspruch und das lässt immer wieder neue Motivation und Freude aufkommen zu dieser, ich sage es nochmal, ehrenvollste Berufung, seid heilig. Amen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu ermutigen. Nach dem Stress heute Morgen habe ich zuerst gedacht, was willst du da überhaupt sagen? Kannst du gleich nach Hause gehen? Ich hatte so keine Lust mehr. Aber jetzt bin ich wieder ermutigt. Ihr auch? Seid heilig. Die Band darf nach vorne zu kommen und ich würde jetzt gerne um mich durch beten. Darf ich euch einladen, dazu aufzustehen? Jesus, wir sind so dankbar. Ich bin dir dankbar. Und ich glaube, ich kann es im Namen von allen sagen, dass du nie etwas verlangst von uns, das wir nicht tun können. Dass du nicht selber in uns wirkst. Und danke, dass du uns eingeladen hast in deinen wunderbaren Bund. Es gibt so Sicherheit, es gibt so Geborgenheit. Nicht ein Vertrag, den man wieder kündigen kann, keine Probezeit, sondern ein Bund. Und danke dafür, auch für dieses Thema, dass du der Wirkende bist in uns. Wir wollen dir Raum lassen, ich will dir Raum, ich will es immer wieder neu lernen, dass du der Wirkende bist, dass ich dir Raum lasse. Danke, dass wir das immer wieder auch festmachen dürfen, was du für uns getan hast. Dieses Es ist vollbracht. Segne auch die ganze Gemeinde hier in Aarau, dass sie fröhlich weiterhin auch ihr Licht fürs Evangelium, die Fahne fürs Evangelium hochhalten darf und viel Frucht daraus entstehen darf für die Ewigkeit. Segne auch die Leitenden, die Gemeindeleiter, die Pastoren, aber auch alle jung und alt. Amen.